Und nun zum Sport.
Die Bundesliga erlebte zuletzt stürmische Wochen. Von den Zuschauerrängen flogen Tennisbälle auf die Spielfelder und ein Mann stand im übertragenen Sinn im Zentrum des Protests. Martin Kind, seit Jahren Investor und Strippenzieher bei Hannover 96. Gegen ihn als Person richtet sich vielerorts die Abneigung der Fans. Schließlich steht Kind für eine Aufweichung oder sogar Abschaffung der berühmten 50-plus-1-Regel. Wer in Vereinen das Sagen hat, wer wie mitbestimmt und wie die Liga nun ohne den geplatzten Investorendeal zukunftsfähig sein soll, darüber debattiert die Branche voller Aufregung. Und mittendrin befindet sich mit Kind eine Figur, die als streitbarer Geist und Feindbild zahlreicher Ultras gilt. In der vergangenen Woche veröffentlichten wir im SZ-Sport dann ein Interview mit ihm, um dessen Wirkung es heute bei und nun zum Sport noch einmal gehen soll. Zum SZ-Fußball-Talk begrüßt sie Jonas Beckenkamp. Zu Gast sind diesmal Philipp Schneider und Thomas Hörner, die Martin Kind zum Gespräch getroffen haben. Philipp und Thomas, hallo ihr beiden. Ich würde gerne die erste Frage an Philipp richten. Du warst ja da vor Ort in Hannover mit dem Thomas zusammen und dem Kollegen Carsten Scheele. Nicht alle Hörerinnen und Hörer werden so tief in dieser komplizierten Materie stecken wie ihr. Was ist denn die Vorgeschichte bezüglich Martin Kind? Warum habt ihr euch mit ihm überhaupt getroffen? Und was macht ihn im Zuge des Investorendeals der DFL so relevant?
Na, es gibt, wenn man so will, gibt es eine kurze Vorgeschichte, die im vergangenen Dezember beginnt. Und es gibt eine lange Vorgeschichte, die im Grunde bei den politischen Vorgängen vor 5 Jahren bei Hannover 96 beginnt. Wir haben ihn natürlich getroffen aus ganz aktuellem Anlass, weil es im vergangenen Dezember haben sich ja 24 der 36 Profiklubs, die es in Deutschland gibt, haben sich ja dafür entschieden, dass der DFL, also im Dachverband, ein Investor zugeführt wird. Und diese Abstimmung ist also gerade so mit 2/3 Mehrheit haben die Clubs pro Investor gestimmt. Also 24 von 36 Stimmen, das sind genau 2/3. Und pikant wurde die ganze Angelegenheit dann natürlich dadurch, dass der Mutterverein von Hannover 96 seinen eigenen Geschäftsführer, eben Martin Kind, der zugleich auch der Investor ist, also dem 100% der Profifußballabteilung gehören bei Hannover 96, angewiesen hatte, was sie dürfen, dank 50+1, mit Nein zu stimmen. Und deswegen war die Aufregung natürlich riesig, weil man jetzt nicht wusste und, wenn man ehrlich ist, auch bis heute nicht weiß, auch wenn man da einen ganz klaren Verdacht hat, ob Martin Kind sich eventuell einfach entgegen dieser Weisung, die er erhalten hat von seinem Mutterverein, einfach vielleicht doch mit Ja gestimmt hat, weil er, was er uns im Gespräch auch sehr deutlich zu verstehen gegeben hat, ein großer Fan ist dieses Liga-Investors, also dass einfach der Liga frisches Kapital zugeführt wird, um Digitalisierung und Auslandsvermarktung voranzutreiben. Und weil Martin Kind aber in all der Zeit nie verraten hat, wie er gestimmt hat, ist dieser Protest in den Stadien so massiv ausgefallen, wie wir es erlebt haben. Also diese Tennisballwürfe, die es eigentlich bundesweit gegeben hat in allen Stadien.
Also wenn man so will, Martin Kind als das Zünglein an der Waage, wobei natürlich 23 andere Clubs auch noch für die Investoren gestimmt haben, das muss man fairerweise sagen. Philipp, du hast es angesprochen, wir hatten ja in der SZ eine Recherche im Oktober 2022 über die Lage bei Hannover 96, daran warst du auch beteiligt. Und aus der ging grob vereinfacht ja hervor, dass Kinds Club 50+1, dass es diese Regelung da nicht mehr so ganz gilt, dass sie ausgehebelt wurde, unterwandert. Kannst du nochmal erklären, warum diese Sache mit dem sogenannten Hannover 96-Vertrag so ein Riesenproblem ist?
Ja, gerne. Ich kann es gerne machen, auf die Gefahr hin, dass wir jetzt wieder ganz viele Hörer verlieren jetzt an der Stelle, weil das nämlich ein ganz fürchterlich vertrackt komplizierte Geschichte ist. Aber ich versuche es mal in aller Einfachheit zu erzählen. Also bei Hannover 96 ist folgende Konstruktion. Martin Kind und seinen zwei Partnerinvestoren, von denen einer der Drogeriemogul Dirk Rossmann ist, denen gehört im Grunde eigentlich alles bei Hannover 96. Also denen gehören wirklich 100% der Profifußballabteilung, denen gehört auch das Stadion, denen gehört das Nachwuchsleistungszentrum. Jetzt gilt aber in Deutschland 50+1, was besagt, selbst wenn irgendeinem Investor 100% gehört, müssen immer die Vereinsmitglieder, also beziehungsweise der e.V., der dahinter steckt, der muss letztendlich das Sagen haben. Das war bis vor 5 Jahren in Hannover bei Hannover 96 auch der Fall. Und zwar dadurch, dass der Verein bestimmen konnte, wer der Geschäftsführer ist. Also der Geschäftsführer wird zwar in diesem komplizierten Organigramm von einem Aufsichtsrat bestellt und abgesetzt, in dem 4 Personen sitzen. 2 schickt der Mutterverein, 2 schickt die Kapitalseite. Das bewirkt jetzt erstmal im konkreten Fall, weil man Martin Kind zum Geschäftsführer gemacht hat, bewirkt das jetzt, dass der Verein diesen Martin Kind gerade nicht mehr absetzen kann, weil immer eine Pattsituation herrscht, weil logischerweise Martin Kind einfach sagt, Leute, ich möchte da bleiben, und dann steht es 2-2 und der Geschäftsführer bleibt, weil es keine Mehrheit gibt, um ihn abzusetzen. Bis vor 5 Jahren hätte aber der Verein diese Spielregeln, nämlich dass 4 Leute bestimmen, wer der Geschäftsführer ist, hätten die notfalls ändern können, indem sie gesagt hätten, wir ändern jetzt die Satzung unserer Management GmbH, in der der Geschäftsführer angestellt ist, denn diese gehört wiederum zu 100% dem Verein. Also sie hätten beispielsweise sagen können, alles klar, jetzt herrscht hier Patt. Jetzt sagen wir aber einfach, bei Stimmengleichheit entscheiden einfach die Vereinsvertreter, dass er dann trotzdem gehen muss. Aber dann haben sie vor 5 Jahren, haben die eine Klausel in den Hannover 96-Vertrag sich schreiben lassen, also die Vereinsvertreter und Martin Kind, der natürlich genau wusste, was er damit tut, wo explizit drin steht, dass diese Satzung, dieser Management GmbH, die eigentlich zu 100% im Verein gehört, dass die nicht mehr geändert werden darf. Und also wenn man so will, gehört das Haus noch dem Verein, diese Management GmbH, aber die haben den Schlüssel abgegeben. Oder vielleicht, um ein anderes Bild zu bemühen, das Haus gehört ihnen, aber die haben da drin nichts mehr zu melden, weil die dürfen jetzt nicht sagen, jetzt streiche ich mal die Wand rot oder ich hänge mal das Bild ab oder schiebe das Bett an die andere Seite. Das dürfen die einfach schlicht nicht mehr.
Also, ich glaube, es verstanden zu haben, Philipp. Aber Martin Kind hat im Grunde genommen mit dieser Klausel 50+1 ausgehebelt und der Verein hat es entweder nicht gemerkt oder er hat wissentlich dem zugestimmt. Das ist irgendwie verwirrend. Hat er die über den Tisch gezogen?
Jetzt ist es nämlich so, dass der Verein trotzdem seinem Geschäftsführer Martin Kind Weisungen geben kann. Beispielsweise stimme mit Nein, wenn du zur Abstimmung gehst, ob die DFL einen Investor erhalten soll. Aber der Martin Kind braucht sich daran überhaupt nicht halten. Der hat sich nach Vereinsrecherchen an über 100 Weisungen nicht gehalten. Und als die Vereinsvertreter daraufhin versucht haben, ihn rauszuschmeißen, hat das nicht funktioniert. Und Martin Kind hat vor 2 Gerichten inzwischen schon Recht erhalten, dass es zwar ein Weisungsrecht gibt, aber die ihn trotzdem nicht rauswerfen können, weil er diese Pattsituation im Aufsichtsrat der Management GmbH besteht. Und jetzt geht der Fall vor den Bundesgerichtshof in letzter Instanz. Und dann darf man gespannt sein, ob die jetzt schon wieder der Kindseite Recht geben. Und um deine Frage zu beantworten, ich weiß es ehrlicherweise nicht, weil, also, dass sie diese Klausel übersehen haben oder dass sie die Tragweite dieser Klausel nicht erkannt haben, das kann man den Vereinsvertretern, finde ich, sehr wohl ankreiden. Und das muss man auch der DFL ankreiden, weil die hatte dieses Papier zur Durchsicht und die hat keine Bedenken angemeldet, dass das irgendwie schwierig sei. Und die DFL zieht sich jetzt immer auf den bequemen Standpunkt zurück und sagt, nö, alles in Ordnung. Bei Hannover 96 ist doch 50+1, weil die Vereinsvertreter haben ja ihr Weisungsrecht. Bloß, welchen Wert hat ein Weisungsrecht, wenn man einen Geschäftsführer nicht bestrafen kann oder ahnden kann, wenn er sich daran nicht hält?
Also, komplizierte Sache. Ich will mal den Thomas auch zu Wort kommen lassen. Jetzt habt ihr Martin Kind ja getroffen in Hannover. Erzähl mal ein bisschen über die Umstände dieses Gesprächs. Wie hat er auf euch gewirkt? Ist er wirklich dieser knallharte Kapitalist, als den ihn viele in der Kurve sehen? Oder war da auch ein Gestaltungswille bei ihm zu erkennen? Also Hinweise darauf, dass es ihm wirklich um die Sache geht? Also welchen Eindruck hattest du?
Also, dass er ein knallharter Kapitalist ist, das würde er wahrscheinlich nicht mal selbst bestreiten, weil er eigentlich alle seine Handlungen und Motive mit dem Kapital begründet. Also Philipp hat es ja gerade schon erwähnt mit seinen Mitinvestoren. Da ist er auf jeden Fall der Ansicht, dass er denen verpflichtet ist und deren Kapital und dass er so lange sich in diesem Verein engagieren muss, bis dieses Kapital auch gesichert und eben nicht verbrannt wird. Das ist so die Logik, aus der er heraus handelt. Aus seiner Sicht ist es höchstwahrscheinlich auch eine sehr, sehr rationale Logik und das kann man, glaube ich, auch einfach mal so stehen lassen. Der denkt in Zahlen und der denkt in Werten und ansonsten ist er, finde ich, dann doch ein sehr freundlicher Mann und das kann man eigentlich nicht anders sagen. Und das ist auch etwas, was man eigentlich aus der sogenannten Branche immer wieder hört. Leute, die mit ihm zusammengearbeitet haben, die mit ihm zu tun hatten, zumindest mal im Kontext Hannover 96, beschreiben den als wirklich sehr zuvorkommend, als sehr zuhörend auch. Und das ist auch ein bisschen der Eindruck, den er bei uns vermittelt hat. Nichtsdestotrotz ist er ein Chef, ein Macher. Und wir haben in diesem Interview ja auch zu Beginn zumindest mal diese Szene geschildert, wie es bei diesem Treffen zustatten ging. Und da ist er halt mit seinem schwarzen Sportwagen vorgefahren. Es waren durchaus ein paar Parkplätze frei, aber er hat direkt vor der Eingangstür geparkt, ist ausgestiegen und der Chef fährt vor. Und ich glaube, das wollte er uns auch so ein bisschen zeigen. Botschaft angekommen, nichtsdestotrotz kann man davon ausgehen, dass er das im Alltag auch so macht.
Ja, und in seiner Argumentation, was war da seine Stoßrichtung? Also er scheint sich ja schon irgendwie als Reformer zu verstehen, auch Reformer für 50+1, für die DFL. Aber worum geht es ihm da in der aktuellen Lage konkret? Glaubst du, dass er 50+1 abschaffen möchte am liebsten oder dass er sich so hindrehen will, dass er ja sein Interesse durchbringt, was er ja eigentlich eh schon tut?
Also der Begriff, den er gegenüber uns immer wieder verwendet hat, das ist Reform. Und lustigerweise, seine stärksten Kritiker und Gegner und Martin Kind selbst sind zumindest mal in der Bestandsaufnahme eigentlich, ja, haben die eigentlich den gleichen Blick auf den deutschen Fußball. Also letztendlich hält er 50+1 für, naja, nicht kohärent angewendet und denkt dabei an die Ausnahmen, die für Wolfsburg, für Leverkusen angewendet wurden und eben auch zum Beispiel sehr gebogen wurden bei der Erfindung von RB Leipzig. Und dagegen geht er vor, weil er darin eine Wettbewerbsverzerrung sieht. Und das ist ja etwas, was ja Traditionalisten ganz genauso sehen. Man ist sich, würde ich mal behaupten, uneins darüber, was daraus dann resultieren soll, also was für ein deutscher Fußball daraus entstehen soll. Aber zumindest mal die Bestandsaufnahme ist gleich. Und da arbeitet er sehr akribisch daran, um eine Änderung herbeizuführen. Und für ihn, in seinem idealen Szenario, er hat natürlich oft von Reform geredet und diesen Begriff sehr häufig verwendet, aber er hätte mit Sicherheit auch nichts dagegen, wenn 50+1 von heute auf morgen nicht mehr da wäre und das Kapital, wie er es ja auch immer nennt, die Entscheidungsgewalt vollumfänglich erhält.
Jetzt heißt es ja immer, ohne Investments von außen sei die Liga nicht zukunftsfähig. Darum ging es ja auch bei der Suche nach einem Investor, nach einem Deal, der jetzt geplatzt ist. Und die Liga könne also international nicht mehr mithalten. Ihr fehlt das Geld. Ist das den protestierenden Fans, also die Leute, die in der Kurve Tennisbälle werfen und die Kind im Fadenkreuz auf Plakaten zeigen, ist es denen egal? Oder geht es da vielmehr um das Wie einer solch möglichen finanziellen Neugestaltung?
Das ist eine gute Frage. Da müsste man echt mal ein repräsentatives Meinungsbild erheben. Ich glaube, und da unterscheidet sich Kind auch nicht von anderen Verantwortlichen in der Analyse oder in der Bestandsaufnahme wiederum, ergibt sich ein sehr klares Bild. Und zwar unter den 10 umsatzstärksten Fußballvereinen Europas sind 6 aus England, unter den Top 30 sind 16. Darunter eben auch eher so Mittelstandsclubs wie West Ham United oder Aston Villa, die man jetzt vielleicht auch nicht sofort in die Spitzenriege einkategorisieren würde. Das heißt, die Spirale dreht sich schon immer mehr und immer weiter Richtung Premier League. Man merkt, dass auch jetzt hier oder auch in anderen Top-Ligen wie Italien oder Spanien so dieses ein Maximum an Erlösen erreicht ist vorerst, dass dort eine Stagnation eingetreten ist und dass die nächsten TV-Verträge eher nicht wie in den vergangenen 10, 15 Jahren in Erwartung stehen, dass dort mehr Erlöse generiert werden und mehr Einnahmen für die Clubs. Das heißt, internationale Wettbewerbsfähigkeit ist etwas, was auf jeden Fall langfristig mit Sicherheit irgendwie in Frage steht und zu debattieren ist, wie diese erhalten werden kann. Ob das wiederum in den Fankurven so eine große Relevanz hat, wie in den Führungsetagen, wage ich zu bezweifeln. Und dort hängt man einfach dem alten Modell an und dafür gibt es ja auch viele Gründe und das ist ja auch gut so, dass man sich Partizipation wünscht, aber wir können ja dann auch noch mal ein bisschen später vielleicht darauf zurückkommen, wie das dann in der Praxis tatsächlich mitunter vonstatten geht. Und das ist eigentlich auch nicht nach dem Idealbild, wie es zumindest von vielen Fanvertretern propagiert wird.
Martin Kind hat definitiv einen wunden Punkt erwischt. Und zwar bei dieser ganzen Konstruktion, die 50+1, wie 50+1 eingebettet ist in die DFL. Er sagt selber, in dem Moment, als um die Jahrtausendwende die Liga beschlossen hat, dass die steuerpflichtigen Teile der Profiklubs ausgegliedert werden dürfen in Kapitalgesellschaften, sagt Martin Kind, hat man sich definitiv für das Unternehmensrecht entschieden. Und dieses 50+1, das ist reines Verbandsrecht. Und man versucht halt immer rein zu grätschen, es ist die Argumentation der DFL und der Liebhaber von 50+1, dass halt dieses Verbandsrecht sozusagen das Unternehmensrecht dann schlagen kann. Und Martin Kind sagt, das ist nicht in Ordnung und wir müssen das prüfen. Und wenn man ehrlich ist, ist das bis heute nicht richtig geprüft worden, letztinstanzlich vor Gericht. Und wenn man sich fragt, warum gibt es diese Hängepartie? Also ich meine, bei Hannover 96 versucht seit 2 Jahren, versuchen die Vereinsvertreter, ihren Geschäftsführer vor die Tür zu setzen, den Martin Kind. Das funktioniert nicht. Und die rennen dann immer zur DFL und sagen, hey Leute, ihr habt uns doch gesagt, das funktioniert so mit Weisungsrecht und allem. Warum können wir denn unseren Geschäftsführer nicht rausschmeißen? Und was macht die DFL seither? Wenn man ehrlich ist, nichts. Und warum macht sie nichts? Weil sie vermutlich nichts machen kann. Also hätte die irgendein Werkzeug in der Hand, um sich zu Wehr zu setzen oder um die Position der Vereinsvertreter bei Hannover 96 zu stärken, dann hätten sie das schon längst getan. Also deswegen hat im Grunde Martin Kind nicht nur Hannover 96, also den Mutterverein, schachmatt gesetzt, sondern eigentlich die ganze Liga. Und ja, wir befinden uns im Grunde an dem Beginn eines Sturms, der jetzt aufziehen wird, weil irgendwas wird passieren. Also man kann das ja nicht ewig so einfach aussitzen. Und die DFL muss irgendeine Form und Positionierung wählen. Es ist ja auch ganz interessant, wie sie sich geäußert hat in ihrem Statement, in dem sie bekannt gegeben hat, dass der DFL-Investor jetzt doch nicht kommen wird. Da haben sie ja unheimlich viel über Martin Kind und die sogenannten Vorgänge bei Hannover 96 geredet, die ja streng genommen überhaupt nichts mit der Frage zu tun haben, ob sich 2/3 der Profiklubs in Deutschland für einen Liga-Investor entschieden haben. Aber da sieht man halt, wie groß die Furcht ist der DFL, wirklich auch vor diesem Fakt, dass 50+1 faktisch unterwandert ist bei Hannover 96.
Aber Philipp, da muss ich noch mal reingrätschen. Wenn man jetzt in der Machtpolitik wäre, dann würde man sich fragen, hat Martin Kind denn irgendeine Leverage in der Hand gegen die DFL? Also gibt es etwas, wo er sie in der Hand hat, sozusagen, wo er Druck ausüben könnte? Gibt es da irgendwas, weshalb die DFL also sich nicht dagegen wendet, was da in Hannover schon lange läuft?
Naja, also wie gesagt, er hat schon zweimal vor Gericht in 2 Instanzen hat er Recht erhalten. Die Gerichte haben geurteilt, das ist nicht rechtens, dass der Verein versucht hat, Martin Kind trotz dieser Pattsituation 2-2 im Aufsichtsrat der Management GmbH abzusetzen. Das ist also schon mal ein ganz dickes Fund. Dann hat Martin Kind noch einen extra Fund in der Hinterhand sozusagen, weil er sagt halt, ich kann auch noch mal grundsätzlich gegen 50+1 klagen, also vor irgendwelchen europäischen Gerichten. Das ist das, was der sich sozusagen als letzte Drohkulisse auch noch offen hält. Ich meine, bei der DFL arbeiten auch schlaue Juristen. Und der Umstand, dass die noch nicht gehandelt haben, zeigt meines Erachtens nach, dass die wissen, dass Martin Kind rechtlich perfekt vorbereitet ist auf einen Rechtsstreit, der jetzt nun drohen könnte.
Wir sprechen ja nochmal über die Person Martin Kind. Thomas, wie geht er überhaupt damit um, dass er jetzt so im Fegefeuer steht und stand in den letzten Wochen auch in den Stadien? Wie hat er diesbezüglich auf dich gewirkt? Genießt er das? Ist er da ein Rebell, ein Provokateur oder ist er einfach nur stur?
Vielleicht ist er sogar alles auf einmal. Er hat auf jeden Fall genug Alltagserfahrung damit, weil er diese Kämpfe ja eigentlich bei Hannover 96 immer schon ausfechtet und das vielleicht nicht immer im großen bundesweiten Kontext, aber der hat durchaus auch eine Freude an Beharrlichkeit und wenn er sein Argument als das Bessere sieht, dann fechtet er das eben auch aus. Also ich würde da schon auch eine gewisse Sturköpfigkeit in dem Sinne diagnostizieren, dass er einfach, wenn er etwas Gutes in der Hand hat, der Philipp hat es ja gerade formuliert und geschildert, dann sieht er natürlich keinen rationalen Grund, irgendwie davon zurückzutreten oder so. Der wird das, wenn es drauf ankommt, auch bis zum Ende durchziehen. Und wie der Philipp auch schon gesagt hat, er hat da nicht das schlechteste Blatt in der Hand und so viel sei verraten, das weiß der auch.
Absolut. Und um es mal auf den Punkt zu bringen, im Grunde hat der einfach keine Lust, Geld auszugeben, gemeinsam mit seinen Mitinvestoren, und dann andere Leute darüber entscheiden zu lassen, wie dieses Geld verwendet wird. Also damit wendet er sich gegen den Grundsatz von 50+1. Aber aus reiner Unternehmersicht ist es natürlich absolut nachvollziehbar. Also er hat uns ja auch in dem Interview gefragt, haben Sie schon mal jemandem eine Million gegeben und dem dann gesagt, macht doch damit, was ihr wollt? Mussten wir dann leider einräumen und eingestehen, Thomas, dass wir das dann doch noch nicht gemacht haben.
Aber dann müsste man ihn ja auch mit der Frage eigentlich konfrontieren, das wusste er ja vorher. Also wenn du das nicht willst, dann kannst du halt im Fußball nicht als Investor tätig sein, weil das die Regeln nun mal nicht hergeben, oder?
Ja, aber der hat halt ganz klar gesagt, in dem Moment, als dieser komplizierte Name GmbH und Co. KGaA, als die geschaffen wurde und legitimiert wurde um die Jahrtausendwende, war Martin Kind klar, okay, es gibt jetzt hier zwar 50+1, aber über kurz oder spätestens mittelfristig wird diese Regel verschwinden, weil sich die Liga, ob sie nun will oder nicht, für das Unternehmensrecht entschieden hat in dem Moment. Und das ist ein Argument, das nicht ganz ohne ist.
Und er ist ja auch nicht der Einzige, um das vielleicht zu ergänzen. Also bei 1860 München hat man einen Investor. Man hat beim Hamburger SV, ich glaube mittlerweile ist Klaus-Michael Kühne der reichste Deutsche. Also man kann ja von den Personalien und von diesen Charakteren halten, was man möchte. Aber die sind ja alle nicht ganz dumm. Zumindest mal aus unternehmerischer Sicht auf gar keinen Fall. Und haben sich trotzdem irgendwie im Fußball engagiert und auch immer wahrscheinlich, wie Philipp ja auch gerade gesagt hat, mit Blick darauf, dass diese 50+1-Regel vielleicht doch eines Tages irgendwann fällt. Das zumindest dürfte die Hoffnung gewesen sein. Und diese Ausnahmeregelungen, das ist ja auch etwas, was diese Investoren wiederum in andere Clubs reingezogen hat. Also nochmal diese Ausnahmeregelungen, die für insbesondere eben dann Wolfsburg und Leverkusen in der Praxis geschaffen wurden. Natürlich hat sich ein Klaus-Michael Kühne dann gedacht, das ist zumindest mal irgendwie eine Tür, die einen Spalt weit offen ist und mal sehen, was sich da über die Jahre vielleicht entwickeln und erreichen kann. Und diese Ausnahmeregelung, die ja sogar eben Martin Kind genauso wie Traditionalisten kritisiert, ich glaube, das ist wie so ein, das wird einfach Jahr für Jahr gefühlt mit jeder Maßnahme, um das zu halten, verschlimmbessert, wie so ein Fleck. Jeder hat mal einen Fleck auf dem weißen T-Shirt gehabt, wenn man da Wasser drauf macht und dran reibt, dann wird der immer größer und genauso finde ich, entwickelt sich diese Situation mit diesen Ausnahmeregelungen, die einfach durchaus eine wettbewerbsverzerrende Wirkung haben, plus eben RB Leipzig, wo man ja auch sagen muss, aus Kinds Logik heraus, der hat da ja große Anerkennung dafür, dass dort gute Anwälte am Werk waren, die 50+1 faktisch ausgehebelt haben.
Ja, und was man auch nochmal sagen muss, das Bundeskartellamt hat ja in einem tatsächlich sehr kuriosen Beschluss im Grunde diese drei Ausnahmeregelungen, also das Wolfsburg, Leverkusen und Hoffenheim im Kern bestätigt, sie aber auch kritisiert und dann noch gleichzeitig gesagt, also dabei muss es jetzt aber auch bleiben, da darf jetzt keine weitere mehr dazukommen. Und das ist ja tatsächlich für ein Kartellamt, da hat Martin Kind definitiv einen Punkt, ein Kartellamt, das einzige Ziel des Kartellamts ist es ja, fairen Wettbewerb zu ermöglichen und dann halt quasi ungleichen Wettbewerb festzuschreiben und trotzdem zu sagen, kein anderer darf diesen Status jemals auch noch erreichen, ist ein zumindest sehr bemerkenswerter Beschluss gewesen.
Ja, das klingt auch für mich so, zumal er ja irgendwie auch am Aufweichen ist. Thomas, du wolltest auch vorher nochmal drüber sprechen, wie 50+1 gehandhabt wird, konkret auch bei Traditionsvereinen. Wie ist denn zum Beispiel jetzt vor deiner Haustür in Hamburg die Lage beim Hamburger Sportverein? Du hast ja den Investor Kühne schon angesprochen.
Ja, also 50+1 ist ja tatsächlich in vielen Kreisen so etwas wie eine heilige Kuh und ich möchte, auch bevor mich irgendwie Shitstorms erreichen, da jetzt gar nichts dagegen einwenden. Ich möchte nur vielleicht an einem Beispiel, und es gibt ganz viele Beispiele aus der Praxis, mal schildern, wie das eigentlich dann in der Praxis dann auch gelebt wird. Also ich erinnere mich noch gut, in Hamburg ganz, ganz großes Drama vor circa einem Jahr, vielleicht ein bisschen länger, da lag eben ein Abwahlantrag gegen den Präsidenten Marcel Janssen vor, den damaligen Präsidenten. Da wurde so ein bisschen was vermischt, glaube ich auch, in seiner Rolle als Aufsichtsrat und als Präsident, aber ohne, dass wir uns jetzt da in den Details verlieren. Das wurde schon irgendwie medial und auch von diversen Fanvertretern als große Schicksalswahl auserkoren. Mitgliederversammlung stand an und der HSV ist ja ein trotz seiner Zweitliga-Zugehörigkeit ein weiterhin riesengroßer Verein. Mittlerweile sind es 100.000 Mitglieder und dann kamen ein paar hundert Mitglieder zu dieser Abstimmung und das beweist einfach, dass ja Mehrheiten dann doch leicht zu mobilisieren sind. Es folgte dann eben eine Abstimmung und Marcel Janssen blieb im Amt. Wer weiß, wie das ausgegangen wäre, wenn sich ein viel größerer Teil dieser Mitgliedschaft, die ja theoretisch wahlberechtigt ist, hätte daran beteiligen können. Also es ist nämlich dann eben tatsächlich so, und das führt den Weg auch weg vom HSV, dass die Vereine ganz bewusst zum Beispiel mitunter digitale Partizipationsmöglichkeiten entweder gar nicht zulassen oder erschweren, einfach damit man in diesem demokratischen Prozess dann das Ergebnis bekommt, das man gerne hätte. Ich habe vor ein paar Wochen, als die Fanproteste waren, auch einen Kommentar zu diesem ganzen Thema geschrieben. Und dort habe ich, glaube ich, geschrieben, wer darin kein demokratietheoretisches Defizit sieht, der muss zu den 20 stimmberechtigten Mitgliedern von RB Leipzig gehören. Und ich würde tatsächlich weiterhin dazu stehen, weil die Reform von 50+1 muss, glaube ich, auch eine Reform der Partizipationsmöglichkeiten und auch übrigens des Partizipationsengagements diverser Gruppen beinhalten.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Also Demokratie ist manchmal schmerzhaft, man muss sich schon auch aufraffen, ne?
Tja, absolut.
Wie ist es denn jetzt bei 50+1? Nochmal, Philipp, an dich die Frage. Man kann ja auch sagen, gut, Hannover, das ist jetzt ein darbender Zweitligist. Gut, jetzt im Moment stehen sie, glaube ich, auf Platz 4, 5 irgendwo oben. Aber sie scheitern schon lange daran, aufzusteigen in die Bundesliga. Wenn man jetzt sagen würde, 50+1 ist da ausgehebelt, faktisch. Welche Konsequenz hätte das für das größere Bild, für die Bundesliga, für die DFL, für diese ganze Regelung 50+1, für die Zukunft?
Na, interessanterweise hat das bisher noch überhaupt keine Konsequenzen, weil beispielsweise Hasan Ismaik, um mal einen Investor zu nennen, der hier beim TSV 1860 in München ja eine gewisse Rolle spielt und auch bundesweite Aufmerksamkeit hin und wieder bekommt, der ist interessanterweise meines Wissens nach noch gar nicht auf die Idee gekommen, sozusagen einzufordern, dass das Modell, was bei Hannover 96 in der Gegenwart gültig ist, auch auf ihn, also auf seinen Club, übertragen werden sollte.
Sollte man den Löwen vielleicht mal sagen? Vorsicht!
Nee. Ja, also die Löwen werden da schon aufpassen, dass es nicht so kommt, weil das wäre natürlich der absolute Horror für die, weil die versuchen natürlich seit Jahren erfolgreich Hasan Ismaik möglichst wenig Mitspracherecht zu übergeben. Im Übrigen ist dieser Vergleich relativ interessant, weil genau das, was in Hannover, bei Hannover nicht mehr funktioniert, dass nämlich der Geschäftsführer rausgeschmissen wird, das passiert ja beim TSV 1860 München ungefähr jeden Montag und zwar immer gegen den Widerstand vom Investor, sondern es macht immer der Verein unter Ausnutzung von 50+1. Und bei 1860 haben die exakt das Modell, das bei Hannover 96 bis vor 5 Jahren auch gültig war. Also die haben auch im Grunde ein Gremium, wo im Grunde jetzt Patt herrschen müsste. Aber wenn Patt herrscht, dann zieht 1860 50+1 und schmeißt halt den nächsten Geschäftsführer wieder raus.
Ah, jetzt verstehe ich, warum da so oft der Geschäftsführer gehen muss.
Ja, das hat auch ein bisschen was mit Piesackerei zu tun, vermutlich manchmal.
Dann habe ich noch eine Frage, nochmal zu Kind. Habt ihr im Interview einen Eindruck bekommen, welche Art der Veränderung, weil er spricht ja von Lösungen und Veränderungen und von Reformen, welche Art der Ausgestaltung von 50+1 er sich denn eigentlich wünscht? Also hat er da mal eine Andeutung gemacht, wie konkret er sich das wünscht? Dass er machen kann, was er möchte, oder will er nur, dass die Regeln ein bisschen lockerer gehandhabt werden?
Nee, interessanterweise hat er das, ich meines Wissens nach, zum ersten Mal ganz präzise benannt, was er eigentlich möchte. Und zwar möchte er dieses Weisungsrecht, das es ja gerade gibt, nur ausschließlich von Seiten des Muttervereins auf den Geschäftsführer. Also die Kapitalseite hat ja de facto kein Weisungsrecht. Die können ihm eigentlich nichts vorschreiben. Da sagt er, das ist nicht rechtens. Und wir müssen dieses Weisungsrecht künftig aufsplitten in ein verbandsrechtliches Weisungsrecht und ein unternehmensrechtliches Weisungsrecht. Das hätte zur Folge, also das ist Kinds Traum, dass bei allen Fragen, die auch nur das Kapital, die Kapitalseite tangieren, also zum Beispiel, wie hoch ist unser Spielerbudget und generell unser Haushalt, bauen wir das Stadion jetzt um und machen es doppelt so groß, ja, also reine Fragen, die aus Kinds Sicht nur die Eigentümer mitzubestimmen haben, das sollte ein unternehmensrechtliches Weisungsrecht haben, dann auf den Geschäftsführer und was dann dem Verein übrig bleibt, wahrscheinlich welche Farben die Stühle irgendwie bei der Mitgliederversammlung haben dürfen. Also irgendwie solche Kleinigkeiten, die dann halt, wo es auf jeden Fall nicht um Geldfragen geht, sondern wo es um reine Fragen geht, die irgendwie den Verein noch tangieren.
Dann gut, also nachdem wir das jetzt geklärt haben, würde ich vielleicht noch zum Abschluss ein bisschen in die Zukunft schauen. Wie geht's denn jetzt weiter? Also in dieser Sache mit der DFL. Es gibt keinen Investorendeal. Es ist auf kurze Sicht jetzt auch keiner irgendwie in Sicht. Der Liga fehlen weiterhin finanzielle Mittel. Das hat Martin Kind gesagt. Das hat aber auch, haben schon andere Vereinsvertreter auch gesagt. Kind wünscht sich Reformen und viele Fans bauen aber auf 50+1 als die heilige Kuh. Thomas, wie siehst du es? Droht da jetzt eine Implosion? Könnte die Bundesliga darunter kollabieren oder welche Veränderungen erwartest du da?
Och, kollabieren wird sie, glaube ich, nicht. Aber ich glaube schon, dass sehr auch nochmal auf den Prüfstand eben diese Ausnahmeregelungen kommen werden und dass das auch mitunter davon angetrieben wird. Und das ist auch so ein bisschen etwas, was ich aus DFL-Umfeldern so zumindest mal vernommen habe, dass das tatsächlich auch ideologische Gegner von Martin Kind, wie gesagt, seine Bestandsaufnahme nicht verkehrt finden und dass sich da etwas formiert im Sinne, einer anderen Ausgestaltung der 50+1-Regel, das ist vielleicht sogar unvermeidlich. Wie gesagt, Martin Kind hat da eine Art Druckmittel auch in der Hand und mit seinem schelmischen Grinsen scheut er sich wahrscheinlich nicht, dieses auch einzusetzen.
Philipp, du hast ja dein Schlusswort eigentlich schon gesprochen. Der Bundesliga droht ein Sturm. Stehst du dazu?
Dazu stehe ich total, ja. Also es ist nur die Frage, wann bläst er los? Es ist jetzt, also hättest du mich vor 3 Tagen gefragt, hätte ich gesagt, das geht jetzt relativ zügig. Jetzt ist aber ganz aktuell ja dieser Entscheid reingetrudelt, dass wirklich der Bundesgerichtshof sich nochmal mit dem Spezialfall Hannover 96 befasst. Also konkret mit der Frage, ist es rechtens, dass der Verein nicht seinen Geschäftsführer Martin Kind rauswerfen darf? Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt schon noch ein bisschen abgewartet wird seitens der DFL eben auf diese Entscheidung. Das ist die letzte Instanz. Aber sagen wir mal, sollte der BGH das jetzt auch noch bestätigen, was 2 Gerichte schon so entschieden haben, dann dürfte es irgendwann tatsächlich loswehen seitens der DFL, weil Martin Kind liest das natürlich auch so raus aus dieser Pressemitteilung, die DFL verschickt hat. Das ging ja ganz klar gegen ihn und gegen seine Person. Es ging ja gar nicht mehr um den Liga-Investor, sondern man hat gemerkt, jetzt schmeißt sich die DFL wirklich vor 50+1 und der Liga-Investor mag der Liga wichtig sein, aber noch viel wichtiger ist ihnen 50+1. Und irgendetwas muss sich da ja tun, weil diese Hängepartie, die es bei Hannover 96 gibt und den Zustand, dass der Mutterverein seinen Geschäftsführer nicht los wird, das kann man vielleicht 2 Jahre ertragen, wie es jetzt geschehen ist, aber irgendwann muss da eine praktikable Lösung gefunden werden.
Also, komplizierte Nummer. Ich reiche noch nach, Hannover auf Platz 4 in der 2. Liga im Moment. Wir wollen hier keine falschen Fakten verkünden. Soweit unser Rückblick auf den geplatzten Investorendeal der DFL und die Rolle von Hannovers Geldgeber Martin Kind. Es scheint so, als wäre in dieser verzwickten Sache längst nicht alles geklärt. Was man aber weiß, dass die vielbesungene 50+1-Regelung in Gefahr ist und dass sie in Hannover unterwandert wird. Wir bleiben dran an diesem sportpolitisch brisanten Thema. Danke an Philipp und Thomas fürs akribische Nachfragen bei Martin Kind und fürs Erklären hier in der Sendung. Und danke auch an unsere Produzentin Annika Binger. Ja, und zum Schluss noch einen Hinweis. Wer uns schreiben will, erreicht uns unter podcast@sz.de. Das war's von uns. Ciao, bis zur nächsten Woche.